Ich muss eingestehen, ich dachte vor dem Gottesdienst, dass das heute ein besonderer Gottesdienst wird, fairerweise. Ich habe es mehr auf die Predigt geschoben, die ich mitgebracht habe. Vielleicht ist die auch gar nicht so wichtig. ich fand es unglaublich erstaunlich, was wir gerade für eine Zeit hatten. Und ich glaube, diese Entscheidung, die wir da treffen, und unsere Herzen, die entweder danach schreien oder eben nicht. Ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage, die wir heute klären und die wir in unserem Herzen irgendwo klären. Trotzdem glaube ich, dass der Text uns für das Jahr trotzdem hilft. Und ich muss euch enttäuschen, ich habe euch nicht die Jahreslosung jetzt mitgebracht. Die kommt noch und die kommt wahrscheinlich auch in höherer Geballtheit, als ihr es erwarten würdet, aber später. Ich habe einen Text mitgebracht, der uns irgendwo, bin ich der Meinung, trotzdem auch ein Leitfaden fürs ganze Jahr sein kann. Oder sein wird vielleicht auch. Das steht dann im Herrn seiner Hand. Aber ich habe so den Impuls, dass das uns in diesem Jahr auch so ein Stück beschäftigen könnte. Bevor ich uns verrate oder euch verrate, was der Text ist, möchte ich mit uns beten. Vater im Himmel, wir sind dir unglaublich dankbar für deine Gegenwart in dieser Gemeinde hier unter uns. Und was wären wir, wenn du nicht hier wärst? Danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns ja auch darin begegnest. Und wir beten, dass du unsere Herzen aufmachst. Wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst und redest. Und wir bitten dich, dass du uns ja in deine Nähe immer wieder ziehst und dass du uns auch für das kommende Jahr so einen Leitfaden irgendwo mit an die Hand gibst. Hab Dank dafür. Amen. Manche aus der Jugend wissen, welcher Text heute kommt, beziehungsweise die haben den schon gehört. Aber das macht nichts. Wie sagte man immer, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Also schlagen wir, oder wer eine Bibel hat, darf aufschlagen, Apostelgeschichte 6. Die Verse 1 bis 7 und ich will sie uns lesen. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Jünger stetig. Doch bald wurden in der Gemeinde Klagen laut. Sie kamen von den griechisch sprechenden Mitgliedern, die aus anderen Ländern zugezogen waren. Die warfen den hebräisch sprechenden Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, so geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung von Gottes Wort vernachlässigen und uns stattdessen selbst um die Essensausgabe an den Tischen kümmern. Brüder und Schwestern, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der ganzen Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Hinzu kamen Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese 7 ließ man vor die Apostel treten, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an Jesus an. Das ist unser Predigttext für heute und ich bin der Meinung auch für das Jahr, was uns leiten wird. Und ich möchte mit uns erstmal klären, was ist eigentlich das Problem an diesem Text oder was ist hier eigentlich die Schwierigkeit in diesem Text, was macht diesen Text so brisant? Und da müssen wir kurz mal wahrnehmen, was wir gerade gelesen haben. Die Situation in dieser Gemeinde, Apostelgeschichte 6, uns wird nicht genau verraten, wie lang und wie weit das von Pfingsten weg ist. Es könnten ein paar Monate gewesen sein, es könnten vielleicht auch ein paar Jahre gewesen sein. Das wissen wir nicht genau, wenn ich den Text so lese und wenn ich auch die Kapitel davor lese, ist meine Vermutung eher, dass wir uns vielleicht so bis zu einem Jahr vom Zeitspanne empfinden. Ist mein Empfinden, aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber so ein bisschen für die Einordnung. Bis dato sehen wir in der Gemeinde immer wieder Wachstum. Wir sehen immer wieder, wie es heißt, sie sind ein Herz und eine Seele. Also das Gebet Jesu, dass sie eins seien, wie ich und der Vater im Himmel eins sind, das wird in dieser Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt gelebt. Es wird immer wieder bestätigt und das trotz allem, wo sie Schwierigkeiten hatten. Petrus und Johannes werden in Apostelgeschichte 4 mal in den Knast gesteckt und die Gemeinde betet und die bangen, ob sie wieder rauskommen. Apostelgeschichte 5, dort ist es mit Hananias und Sapphira auch nicht gerade einfach, wo plötzlich dort zwei sterben, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Also das sind so ganz kribbelige Situationen in der Gemeinde, damit muss man erstmal umgehen. Und trotzdem sind das immer wieder Sachen, wo sichtbar wird, dass Gott drunter ist, drin ist und wo es heißt, sie sind ein Herz und eine Seele. Und jetzt kommen wir in Apostelgeschichte 6 dazu, dass es dort heißt, in den etwas älteren Übersetzungen, dass dort gemurrt wird. Dieses Wort murren, das dürfte jedem, der immer mal in der Bibel gelesen hat und vor allen Dingen das Alte Testament gelesen hat, dem müssten die Ohren gellend klingeln. Murren im zweiten Buch Mose, wo die Israeliten aus Ägypten herausziehen. Was die gemurrt haben. Wir haben kein Wasser, wir haben nur Brot, wir wollen jetzt mal wieder Fleisch. Und nur so und die ganze Zeit gemurrt und sich nach Ägypten in die Sklaverei zurückgewünscht. Und was da Gott für eine Geduld mit denen hatte. Und wenn wir das lesen, denken wir, ja, wir sind ja dankbarerweise besser. Spannenderweise kommt das hier in der Apostelgeschichte relativ zeitig in der Urgemeinde, wo wir immer sagen, wenn wir nur dort wären, dann hätten wir ja schon vieles richtig gemacht, aber die hatten genauso Probleme. Und dort wird gemurrt. Und das ist schwierig, das ist gefährlich. Weil Murren, das sehen wir im gesamtbiblischen Kontext, hat immer dieses Potenzial, Gemeinde zu beschädigen, Gemeinde kaputt zu machen, geistliches Leben zu töten. So, warum hat die Gemeinde in Jerusalem gemurrt? Es gab zwei Gruppen. Es gab einmal die hellenistischen, also die griechischen Juden. Das waren die, die wahrscheinlich mal irgendwo im Großrömischen Reich gelebt haben, griechisch mehr gesprochen haben und wieder nach Jerusalem zurückgekommen sind. Und dann gab es die, die immer dort geblieben sind, die hebräisch sprechenden Juden, die wahrscheinlich sich nicht großartig außerhalb von Israel bewegt haben oder außerhalb von Jerusalem. Und diese Gruppe ist dort zusammen und es kommt so weit, dass in der Gemeinde sichtbar wird, dass die Witwen aus dem einen Teil, also von den griechisch sprechenden Juden, nichts zu essen kriegen, dass die nicht versorgt werden. Jetzt könnten wir sagen, ja, was ist eigentlich das Problem? Weil, ich sag mal, wir haben auch welche unter uns, die sind Witwen und die kriegen jetzt auch von der Gemeinde in dem Sinne nichts zu essen oder werden bei den Tischen besonders bedacht. Und es liegt daran, weil wir ein Sozialsystem haben, wo die Witwen aufgefangen werden. Im damaligen war es so, wenn da der Partner gestorben ist, dann wurde es schon schwierig, weil jegliches Einkommen weggebrochen ist. Die Leute waren auf Hilfe angewiesen. Und jetzt wird plötzlich eine Gruppe von Witwen, die unbedingt auf Hilfe angewiesen sind, werden vollkommen übergangen. Und wenn wir in die Bibel schauen, ich habe uns drei Stellen mitgebracht, einfach ein bisschen, um uns ein Gefühl dafür zu geben, was die Bibel über Witwen denkt. Sacharja 7, Vers 10. Bedrückt nicht die Witwen und Waisen, auch nicht den Fremdling und den Armen, und keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder. Malachi 3,5, und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr. Der Herrscher. So. Genau. Also hier sehen wir, wer Witwen übervorteilt, wird in einem Atemzug genannt mit Ehebrechern, mit Zauberern, mit denjenigen, die den Lohn der Tagelöhner, also den damaligen normalen Arbeitslohn, kürzen. Das ist erstmal ganz schön gewaltig. Also da merkt man, dass Gott da schon erstmal einen Finger drauf hat und sagt, das will ich auf keinen Fall, das soll auf keinen Fall geschehen. Und dann spricht Jesus noch in Markus 12, Vers 40, welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen, diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Also selbst Jesus ist da glasklar und eisern und sagt, hey, wer die Häuser der Witwen frisst, also wer die Witwen schlecht behandelt, würde ich es jetzt mal ganz flapsig oder ganz einfach übersetzen, die werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Das ist jetzt erstmal die Sicht der Bibel über Witwen. Und jetzt gucken wir nochmal in den Text rein und dann lesen wir dort, wie reagieren die 12 Apostel auf diese Anfrage oder auf dieses Murren. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Diana, du bist, glaube ich, die einzige Lehrerin unter uns, ich muss dich fragen. Wenn deine Schüler ein halbes oder ein Jahr später, du sagst denen, so ist es, so sollt ihr euch verhalten, und die machen genau das Gegenteil, was denkt man da als Lehrer? Das ist so ein Fall von 6 Sätzen, oder? Jesus sagt, die Witwenhäuser sollen nicht gefressen werden. Also ihr sollt die Witwen gut behandeln und ihr sollt für die Witwen mit sorgen. Das ist jetzt mal meine Übertragung dieser Stelle. Und es dauert nicht lange. Und die Apostel stellen sich hin und sagen, na, die Witwen versorgen, das machen wir nicht. Wir müssen im Wort Gottes bleiben. Das ist jetzt gerade die Brisanz der Stelle. Okay? Und da denke ich mir, wow, entweder haben hier die Apostel etwas vollkommen falsch verstanden oder hier ist eine Wahrheit drin, die wir lernen müssen. Ich bin der Meinung, es ist zweitens. Und ich zeige euch auch gleich, warum. Und das Erste, was ich uns hier deutlich machen muss, die Apostel wussten, wozu sind sie berufen, was ist ihr Auftrag, was ist das, was sie auszuführen haben. Und diesen Auftrag, den sollten sie verteidigen. Und bei diesem Auftrag sollten sie bleiben. Der Auftrag der Apostel war, im Wort Gottes zu bleiben und im Gebet. Und ich glaube, das kennen wir, wenn ich es übertragen will. Wir wissen, wir haben jetzt gerade einen Auftrag. Das kann ganz weltlich in der Arbeitswelt sein. Da ist ein dringender Auftrag, der abgearbeitet werden muss. Du kannst darauf warten, dass irgendeiner kommt und der Meinung ist, der ist jetzt aber wichtiger. Und du musst jetzt bitte doch erst das machen. Ablenkung kommt immer. Irgendwas, was scheinbar wichtiger ist, ist immer da. Für Gemeinde sagt man, es gibt so Dinge, die sind notwendig und die sind wichtig zu tun. Und dann gibt es die Sachen der Dringlichkeit. Wo etwas kommt, was scheinbar unglaublich dringlich ist. Und meistens will sich das Dringliche vor das Notwendige schieben. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen unsere Berufung kennen, einmal persönlich, aber auch als Gemeinde. Und dann müssen wir treu darin bleiben. Treu darin stehen. Und uns vielleicht erstmal festsetzen oder erstmal feststellen, nee, das ist das, was wir jetzt gerade tun sollen. Das ist das, was gerade dran ist. Und ja, wir sehen, dass da auch was ist, was nötig ist. Aber das ist gerade nicht unser Auftrag. Das ist gerade nicht dran. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von dem Dringlichen beschäftigen lassen und das, was Gott eigentlich tun will, beiseite lassen. Ich will uns so ein paar Beispiele geben, die uns als Gemeinde oder die uns als Christen ganz schnell beschäftigen können. Und zwar, nach Statistiken leben wir im gottlosesten Teil der Erde. Das ist erstmal ein statistischer Fakt. Gut, das Erzgebirge ist vielleicht da noch ein bisschen ausgenommen, aber Ostdeutschland ist weltweit, gilt als der gottloseste Teil der Erde. Wenn wir danach fragen, was ist unsere Berufung, was ist dran, könnten wir ganz schnell dahin kommen und könnten sagen, Evangelisation. Wir müssen evangelisieren, wir müssen raus auf die Straße. Diese Menschen, die von Gott noch nie was gehört haben, die müssen das hören. Das wäre so ein dringliches Ding und das ist auch ein Auftrag der Bibel, by the way, wo wir sagen können, das ist nötig. Weitergedacht, wir leben in einem der ältesten Teile Europas, bevölkerungsmäßig. Ja, also ich habe versucht, verschiedene Statistiken zu finden, deswegen, ich mache es ein bisschen vager. Wir leben in einem der ältesten Teile. Katja sagt, wir leben im ältesten. Aber, also, und da würden wir sagen, na, wenn wir so eine hohe Dichte an Alten haben, dann müssen wir Seniorenarbeit machen. Die haben ja auch nicht mehr lange tendenziell. Also ohne euch jetzt zu nahe zu treten. Aber da ist es halt so, da läuft die Zeit wahrscheinlich etwas schneller ab. Und das meine ich gar nicht böse, sondern da sehe ich eine Not da drin. Und wenn die hier nicht rechtzeitig das Wort Gottes hören, dann wird es kritisch. Dann sterben die vielleicht, ohne von Jesus gehört zu haben oder ohne ihn angenommen zu haben, ohne seine Liebe erfahren zu haben. Und das wäre dramatisch. Das heißt, wir müssen ab sofort Seniorenarbeit ohne Ende machen. Könnte auch so ein dringliches Ding sein. Andererseits weiß man, und das ist gut begründet, Kinder- und Jugendarbeit ist die Zukunft jeder Gemeinde. Und das Gute ist, wenn man die Kinder und die Jugendlichen mit Jesus erreicht, dann haben die noch ein ganzes Leben, wo die wirken können. Ein ganzes Leben, wo Jesus die einsetzen kann. Also, ergo, wir müssen Kinder- und Jugendarbeit machen. Das ist viel wichtiger als alles andere. Gucken wir in zentrale Themen der Bibel rein, könnten wir sagen, Israel ist eins der zentralsten Themen der Bibel, neben der Rettung durch Jesus Christus. Das heißt, wir müssen viel mehr uns mit Israel beschäftigen. Israel-Abende machen, also Menschen aus Israel einladen. Wir müssen Israel-Gebet viel mehr in den Fokus nehmen. Wichtig, dringlich. Warum machen wir das nicht? Oder Lobpreis und Anbetung. Das ist ein Riesenthema der Bibel. Und die Bibel ruft uns aus, dass wir Anbeter sind. In Wahrheit und im Geist anbeten. Also wir müssen viel mehr Lobpreis und Anbetung machen. Und vielleicht seid ihr jetzt ein kurzes Moment, ein kleines bisschen erschlagen, weil ihr denkt, ja was jetzt? Sag uns doch, was wir machen sollen. Ihr merkt, je nachdem, was ich gerade so ein bisschen hervorhole, könnte ich euch in die eine Richtung und in die andere Richtung drängen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dieses Potenzial liegt unter uns allen. Wir haben alle was auf dem Herzen, weil wir alle was von Gott anvertraut bekommen haben, was uns wichtig ist. Und es kann passieren, dass wir es so wichtig halten, dass wir andere Dinge für unwichtig halten und es versuchen, in eine Richtung zu pressen und die anderen, ob sie wollen oder nicht, mitzunehmen. Deswegen, wir müssen unsere Berufung kennen, persönlich und als Gemeinde. Und dann einsetzen. Und dann darin treu sein. Die Bibel hat einen riesigen Schwerpunkt auf Treue. 1. Korinther 4,2: Im Übrigen wird von einem Haushalter, der von Gott was anvertraut bekommen hat, nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das ist eine relativ einfache Variante. Wir müssen nur treu sein in dem, was Gott uns gegeben hat. Matthäus 25,21, da sagte sein Herr zu ihm: Recht zu, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und Lukas 16, Vers 10, wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Treue, ein riesiges Ding im Reich Gottes. Deswegen danach ausstrecken und danach suchen, was ist das, wo Gott mich zur Treue beruft? Wo ist die Berufung, die ich habe? Vielleicht sagt der ein oder andere, weiß ich gerade nicht. Dann ist es nicht schlimm, mach dich auf den Weg. Fang an zu beten. Das ist ein langwieriger Prozess. Berufung herauszukriegen, wenn man nicht weiß, was die Berufung ist, die man so hat, das ist etwas, da will uns Gott an die Hand nehmen und uns durch ganz, ganz viele Zeiten hindurch schulen, ausstatten und Dinge hervorbringen. Das heißt, immer wieder im Gebet danach suchen, hartnäckig sein, Ausdauer haben, sich ausprobieren. Wer Hilfe braucht, der kann gerne auf uns als Leitung zukommen. Wir helfen euch. Wir machen euch Vorschläge oder wir sagen euch auch, hey, wir sehen vielleicht das. Und dann geh da mal rein und probiere es aus. Und wenn du dann meinst, hey, da ist was, das hat Gott hervorgeholt, das ist scheinbar die Berufung, die er in mein Leben gelegt hat, dann fang dort an und lebe treuer. Zweiter Gedanke in dem Text, und das finde ich so spannend. Die Apostel kommen dorthin und sagen, es ist nicht gut, dass wir an den Tischen dienen. Und dann haben wir doch manchmal so den Gedanken, ja, die Apostel wissen doch schon längst, wie es jetzt weitergeht. Die wissen doch schon genau, den sehen wir in Gemeinde und die müssen jetzt ran. Und das, ich finde das so spannend, was die Apostel hier machen. Indem sie sagen, schaut ihr euch um. Da ist Not, die sehen wir, die anerkennen wir. Wir sind nicht die Antwort darauf. Die Apostel sind nicht die Antwort darauf. Und was machen sie? Sie sagen, schaut ihr. Also sie nehmen die Gemeinde in Verantwortung und sagen, schaut ihr danach, wo sind 7 Leute? Wo sind die 7 Leute, die Gott berufen will? Und sie nehmen die Gemeinde in die Pflicht. 3 Merkmale sollen diese Leute haben. Gutes Zeugnis, voll Heiligen Geistes und sie sollen Weisheit haben. Oder Weisheit soll an ihnen sichtbar sein. Ich habe, weil wir jetzt nicht Zeit haben, da tief reinzugehen, was die 3 Merkmale meinen, habe ich uns nur ein paar Gedanken mitgebracht, was jedes Einzelne so ein bisschen füllen kann. Gutes Zeugnis, guten Ruf. Meint zunächst in meinen Augen erstmal, sind sie als Christen erkennbar oder sind sie U-Boot-Christen? Die immer wieder abtauchen und da, wo es passt, tauchen sie auf. Ist an ihnen und in ihrem Leben das Evangelium erkennbar? Hat das dort Auswirkungen? Ist dort Veränderung, ist dort Heiligung sichtbar? Leben sie Vergebung? Ist die Frucht des Geistes sichtbar? Übernehmen sie Verantwortung in Familie und Gemeinde? Ist ihr Ja ein Ja und ihr Nein ein Nein? Da geht es nicht darum, ob das ein lieber Kerl oder eine liebe Maid ist. Voll Heiligen Geistes. Sind sie getauft im Geist Gottes? Ist die Geistesfülle erkennbar? Die Frucht des Geistes hatte ich gerade schon mal genannt. Leben sie aus eigener Kraft oder aus Gottes Kraft? Was predigt denen ihr Leben? Das Merkmal sind die Gedanken, die ich dazu hatte. Und Weisheit, ist es Menschenweisheit? Sind so leere Hülsen, die ganz gut klingen? Oder ist es eine göttliche Weisheit, die manches auch einordnen kann, in einen Rahmen stellt? Können sie göttliche Prinzipien in Gnade und in Wahrheit, beides brauchst, in Situationen hineinsprechen, wo sie gefragt werden? Mitarbeiter in der Gemeinde zu finden, ist ein geistlicher Prozess. Das sagt Jesus schon. Betet, dass der Herr Arbeiter in die Ernte schickt. Wenn wir Mitarbeiter brauchen und wenn wir Mitarbeiter in Gemeinde suchen, und ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Jahr passieren wird. Wir sind auf einem Weg. Wir sind in diesem Prozess von vitale Gemeinde. Das ist gerade das, was uns Gott anvertraut hat als Gemeinde. Dieses Thema Gemeinschaft zu ergründen und dort drin zu wachsen. Und dort gehen wir Schritte. Und da kann es sein, dass Mitarbeiter benötigt werden. Dann ist es was, wo wir beten sollen, fragen sollen, Ausschau halten sollen. Und weiter noch was, auch das wird nötig sein, dieses Jahr im März, heißt der Monat, werden wir die Bestätigung der Ältesten und Diakone haben. Der übliche Turnus von 4 oder 3 Jahren läuft aus. Und da ist dann auch die Frage, wie geht's da weiter? Wen seht ihr auch noch mit, wer mit in Leitung soll? Auch das ist was, da möchte ich euch mit in die Pflicht nehmen. Zu beten, zu fragen, Ausschau zu halten. Mit uns im Gespräch darüber zu sein, wen ihr seht. Wir prüfen das dann. Und ich möchte noch kurz, bevor ich dann zum letzten Punkt komme, noch Kriterien nennen, die nicht genannt sind. Die wir aber so häufig nennen. Oder die uns vielleicht so häufig so wichtig sind. Die Kriterien sind nicht, der hat genug Zeit. Können wir mal was abschieben. Die Kriterien sind nicht, er ist schon so lange in der Gemeinde, der könnte auch mal was machen. Der hat lang genug den Stuhl gedrückt, jetzt kann er auch mal sich bewegen. Ich mache es ein bisschen flapsig, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Es ist ein netter Kerl, der macht nichts kaputt. Oder, das gibt es in 2 Varianten, der ist noch jung, der hat noch genug Kraft, der kann schon mal ran. Oder die andere Variante, der ist noch zu jung, der kann auf keinen Fall. Das sind nicht Kriterien der Bibel. Dritter Punkt, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Frucht des Ganzen? Was ist diese Frucht von dem, was wir aus diesem Text lesen? Und das finde ich hochspannend. Es heißt dort, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs immer weiter. Okay, das ist erstmal was, das kann man so erwarten. Und dann kommt noch ein spannender Satz. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an Jesus an. Meine spannende Frage ist, was haben Priester mit Witwen zu tun? Es wird ein neuer Dienstzweig in der Gemeinde nötig, der ist Witwenversorgung. Da kümmert sich die Gemeinde drum. Berufen 7 Leute, die es als Aufgabe haben. Und plötzlich, am Ende des Texts heißt, es werden mehr. Glauben wächst, Wort Gottes wächst, Menschen kommen dazu. Und plötzlich heißt es, und die Priester auch. Ich glaube ja, auch hier ist ein Prinzip des Wortes Gottes sichtbar. Da, wo wir treu sind bei dem, was Gott uns anvertraut, und wo er sagt, das ist jetzt euer Lernfeld, das ist das, was ihr jetzt tun sollt, wenn man dort treu ist, schenkt Gott plötzlich etwas, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und fügt noch was hinzu, was gar nicht sichtbar war vorher oder was gar nicht auf dem Schirm war. Und das finde ich so spannend, wie Gott handelt. Und das kann uns vielleicht auch manchmal die Angst nehmen, dass da, wo wir viele Dinge sehen, die nötig sind, ohne Wenn und Aber, und da würde ich mit euch gar nicht streiten, aber dass wir sagen, wir bleiben erstmal bei dem, was Gott uns gegeben hat, wonach wir suchen, wonach wir streben sollen, und wir vertrauen darauf, dass Gott das weiß, und dass er da auch handelt. Und dass es uns vielleicht zu dem Zeitpunkt hinzufügt oder gibt oder uns dort für beruft, wann es nötig und wann es dran ist. Priester kamen zum Glaubensgehorsam, ein neuer Dienstbereich kommt hervor. Und dann ist es noch spannend, und auch da wird für mich wieder dieses Prinzip von wer am Kleinen treu ist, den will ich über Großes setzen. Sichtbar. Der Stephanus und der Philippus werden berufen, um an den Tischen zu dienen und die Witwen zu versorgen. Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, fragt man sich, ob auch der Stephanus nie kapiert hat, wozu er berufen wurde. Da heißt es gleich im nächsten Satz, Stephanus war ganz erfüllt von der Gnade und Kraft Gottes, so konnte er beim Volk Wunder und große Zeichen vollbringen. Das finde ich spannend. Ich glaube grundsätzlich, dass hier irgendwo auch eine kleine Pause vielleicht drin war. Vielleicht auch nicht. Aber ich finde es spannend, dass da, wo man erstmal zu etwas scheinbar niedrigem Ja sagt und sich von Gott dort einsetzen lässt, dass Gott plötzlich das Herz sieht, dein Ja dazu sieht und viel, viel mehr draus macht, weil er merkt, hey, der ist sich nicht zu schade, auch das zu tun, was vielleicht erstmal nicht der geistliche Dienst schlechthin ist. Ich habe im Schwarzenberg 9 Jahre lang jede Woche mehrfach Klos geputzt. Und ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, warum eigentlich? Ich glaube mittlerweile, dass das was war, wo Gott gefragt hat, bist du im Kleinen treu? Und auch wenn das vielleicht blöd klingt, aber ich weiß nicht, ob wenn ich da nicht treu gewesen wäre, ich hier stehen würde. Das sind Perspektiven, die wir vielleicht im Nachgang erst nehmen oder einnehmen können. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns für dieses Kleine erstmal berufen vielleicht, scheinbar Kleine. Aber Gott geht es nicht um die Größe des Dienstes. Gott geht es in der Frage danach, wie sieht dein Herz da drin aus? Das ist ihm wichtig. Ob du dein Klos putzt, ob du leckeres Essen kochst, ob du hier vorne im Lobpreis stehst, ist vollkommen Bums. Also ich übertreibe es jetzt vielleicht ein bisschen und vielleicht kann man es auch nicht ganz so schwarz-weiß sehen. Vergebt mir. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, was in unserem Herzen da abgeht. Und da fragt uns Gott danach und danach sieht er. Und darauf guckt er. Wir gehen in ein Jahr hinein, wo vieles ansteht. Wir sind in dem Gemeindeprozess, Vitale Gemeinde. Und Dinge entstehen gerade. Es kommen Dinge hoch. Und wir wissen überhaupt noch nicht, auch als Leitung, nicht, wo es hingeht. Aber wir glauben daran, dass Gott es zu einem Guten führt. Wir wissen, dass wir im März die Bestätigung der Ältesten und Diakone haben. Und wir nehmen euch mit in die Verantwortung. Wen seht ihr da noch? Wir sind bereit, auch zu viert weiterzumachen. Ich glaube, das kann ich so von hier vorne sagen. Aber wir sind genauso bereit, auch noch Leute mit hinzuzunehmen. Lasst uns da beten. Lasst uns Gott fragen, was er sieht. Und lasst uns im Kleinen treu sein. Und lasst uns vertrauen darauf, dass wenn wir vielleicht gerade nur einen Bereich abdenken können, als Gemeinde oder auch in unserem Persönlichen, dass Gott das sieht, dass er unsere Herzen sieht, dass er den Schrei danach sieht, dass wir ihm gehorsam sein wollen. Und lasst uns vertrauen darauf, dass Gott mehr draus macht. Und dass das ist, was wir brauchen. Und dass das ist, was wir nötig haben. Ich möchte mit uns jetzt eine Zeit haben, wo wir Gebet in den Fokus nehmen. Wir haben heute noch nicht diese Fürbittezeit in den kleinen Gruppen gehabt. Und ich möchte es jetzt mit uns am Ende der Predigt machen. Und ich möchte uns da einen ganz konkreten Fokus geben. Weil ich glaube, die Predigt bietet dort genug an. Und dieser Fokus wird sein, also erstmal wirklich das Jahr für uns als Gemeinde auch ein Stück im Gebet jetzt vorzubereiten und vorzulegen. Darum zu beten, dass wir eigene Berufung und Gemeindeberufung erkennen, dass die sichtbar wird. Schon zu beten, dass Gott Menschen beruft, die für Leitung vielleicht mit da sind oder die für die Mitarbeiterbereiche, die noch entstehen werden, dass Gott dort sichtbar macht. Lasst uns die Sachen ausbeten jetzt in dieser Zeit. Lasst uns in kleine Gruppen jetzt zusammenkommen, 5 Minuten. Mehr brauchst du vielleicht auch gerade erstmal am Anfang nicht. Und lasst uns dort hineinbeten. Und lasst uns mit Gott bewusst auch so in das Jahr starten. Mit diesem Fokus. Und los. Drehen. Wunderbar. Ich segne euch und habe einen Vers aus dem Römerbrief. Und ihr dürft dazu gern aufstehen. Der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle auch euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit diesem Vers segne ich euch, dass euch dieser Gott der Hoffnung in diesem Jahr neu begegnet. Dass diese Kraft des Heiligen Geistes, die Hoffnung bringt, euch neu erfüllt. Und dass ihr mit dieser Liebe ausgerüstet seid und diese Liebe immer wieder erlebt. In eurem Leben, in eurem Alltag, in allen banalen Dingen. Dass der Himmel hereinbricht und euer Leben reich macht. So seid gesegnet im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen schönen Sonntag und euch einen schönen Wochenstart dann.